Kulturelle Bildung ist sehr wichtig und wird zunehmend wichtiger. Hatte sie früher so das Image von Makramee-Kursen und Bastelarbeiten, so hat doch Kunst und Kreativität ja Eingang in die politische Bildungsarbeit gewonnen.
Gönn dir Günne, der Podcast aus dem Heinrich-Lübke-Haus.
In der neuen Episode von Gönn dir Günne habe ich zwei Gesprächspartner. Zum einen rede ich mit Mechthild Hartmann-Schäfers. Sie ist der kreative Kopf hinter dem beliebten Kultursommer im Heinrich-Lübke-Haus. Und mit Hausleiter Martin Weimer, der das vielfältige Kultur- und Bildungsangebot des HLH mitgestaltet. Entdeckt mit uns, wie Kunst, Kultur und Bildung in dieser wunderschönen Umgebung am Möhnesee zusammenfließen. Wir werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen und sprechen über spannende Workshops, die Rolle der kulturellen Bildung und die Highlights des kommenden Kultursommers 2025. Lasst euch von Mechthilds Leidenschaft für Kultur und Martins Vision für kreative Bildungsarbeit inspirieren. So erfahrt ihr, wie das Heinrich-Lübke-Haus zur kulturellen Oase in der Region geworden ist. Kultur erleben, Bildung genießen, Gemeinschaft stärken. Ich bin Holger Bernhard und wünsche gute Unterhaltung. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall.
Mein Name ist Mechthild Hartmann-Schäfers. Ich bin ausgebildete Erwachsenenbildnerin, seit über 30 Jahren in der Bildungsarbeit tätig und arbeite als wissenschaftliche Referentin bei der Stiftung Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands in Köln.
Ja, ich bin Martin Weimer, ich bin seit 2017 Leiter und Geschäftsführer des Heinrich-Lübke-Hauses hier am Möhnesee und bin von Hause aus Sozialpädagoge und schon sehr lange im Bereich der Bildungsarbeit tätig.
Moin Martin.
Hallo Holger.
Welche Bildungsveranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung finden im Heinrich-Lübke-Haus statt?
Also kulturelle Bildung hat schon einen wesentlichen Stellenwert auch im Heinrich-Lübke-Haus. In vielen Bildungsveranstaltungen, aber auch im Ferienprogramm findet Kultur immer ihren Platz, sagen wir mal so. Wir haben Seminare zum Thema kulturelle Bildung, angefangen von ja Regionalgeschichte, was ist eigentlich so hier in der Region auch wichtig und was hat sich hier kulturell eigentlich beheimatet, bis hin zu auch den Blick über den Tellerrand, auch mal so andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen kennenzulernen. Es gibt zum Beispiel so ein Seminar, das nennt sich die japanische Naivität, wo es darum um die Frage geht, wie ticken eigentlich die Japaner, sich so ein bisschen mit auch mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Bis hin dann auch wirklich zu kreativen Auseinandersetzungen, also kreativen Angeboten wie Patchwork, wie Nähen, wie Malen, wie Stricken mittlerweile neu auch. Ja, all diese Dinge oder auch Musik finden einfach Eingang in unser Bildungsprogramm.
Was plant ihr an neuen Veranstaltungen im nächsten Jahr?
Wir haben gar nicht so viel Neues, weil das andere, was wir bisher schon angeboten haben, auch immer wieder gut angenommen wird. Und von daher greifen wir das wieder neu auf und es gibt auch immer wieder neue Leute, die sich dann auch wieder dafür anmelden. Wir haben ein neues Angebot, das ist ein Trommel- und Cajon-Workshop, also sich auseinandersetzen auch mit Musik im Rhythmus, sagen wir mal so, auch andere Kulturen dadurch kennenzulernen. Das ist neu im Angebot, aber ansonsten gibt es schon vieles, was in den letzten Jahren auch schon gelaufen ist.
Wie integrierst du mit deinem Team kreative Bildungsarbeit in die Ferienfreizeit für Familien und Kinder?
Ja, Kreativität spielt dort immer eine Riesenrolle. Also dieses Miteinander, was werkeln, was basteln, was tun, dient ja nicht nur der Freizeitgestaltung, sondern hat ja auch was damit zu tun, dass man sich auseinandersetzt, dass man seine Ideen umsetzt in kreative Art und Weise mit unterschiedlichsten Materialien. Auch hier wird gemalt, gebastelt. Ganz viel machen wir mittlerweile auch mit Upcycling-Dingen, also im Sinne von nachhaltig Entwicklung, dass die Menschen merken, also auch wenn ich so etwas tue, dann diene ich auch ein Stück weit der Umwelt und muss nicht immer alles neu kaufen und von daher ist das auch ein Lerneffekt, den wir dann auch in der Familienfreizeit oder in den Ferienfreizeiten dann auch anbieten.
Kannst du uns mehr über die Lesung erzählen, die ihr gemeinsam mit der Gemeinde Möhnesee durchgeführt habt?
Ja, das war eine Zeit, wo wir mit der Gemeinde Möhnesee mal durch die Initiative Gut Leben im Alter, das ist eine Initiative hier in der Gemeinde, wo wir ja Kulturveranstaltungen hier im Haus durchgeführt haben. Jetzt waren das nicht so en masse, sondern es waren insgesamt zwei. Aber die sind auch gut angenommen worden, wo wir Lesungen von Autoren, die sich hier zusammengeschlossen haben unter dem Stichwort Börde-Autoren, die eine Gruppe von Autoren, die hier Texte schreiben, und die haben wir eingeladen, aus ihren Texten zu lesen. Und das ist sehr, sehr gut gelaufen. Und wir werden das auch weiterhin sicherlich nochmal in Angriff nehmen.
Wie siehst du die Rolle von Kultur als Vermittler komplexer Inhalte in der Arbeit des Heinrich-Lübke-Hauses?
Ja, ich sagte schon, Kultur hat immer schon Bestandteil hier unserer Arbeit, seit Beginn an eigentlich, hat kulturelle Bildung hier ihren Platz gefunden. Angefangen wirklich von, wir haben es vorhin gehört, so Makramee oder auch Vorbereitung auf Weihnachten und Gestaltung von Schmuckelementen dahingehend, hat das immer schon hier seinen Platz gefunden und ist auch besonders wichtig, weil es geht ja nicht nur um eine Erstellung von irgendwelchen Materialien, sondern es geht auch immer wieder auch um eine Auseinandersetzung mit bestimmten Dingen. Ein Patchwork-Kurs nimmt nicht nur Stoffreste, sondern macht sich auch Gedanken darüber, ja, was kann man mit alten Sachen auch noch tun? Also von daher ist auch dieser Auseinandersetzungsaspekt auch immer ganz besonders wichtig und wird auch weiterhin wichtig bleiben hier bei uns im Haus.
Inwiefern trägt das Heinrich-Lübke-Haus zur kulturellen Bildung in der Region bei?
Ja, wir arbeiten kooperativ zusammen. Ich hatte gerade schon die Initiative Gut Leben im Alter benannt, die von der Gemeinde Möhnesee, von Kirchengemeinden, von Senioreneinrichtungen getragen ist. Da gibt es ein sogenanntes Kernteam, was sich immer wieder ein neues Programm überlegt, wo es darum geht, älteren Menschen den Anschluss an die gesellschaftlichen Entwicklungen zu erhalten. Also wir setzen uns auseinander mit Dingen, die jetzt gerade so passieren. KI war jetzt oder ist in diesem Jahr zum Beispiel ein Thema. Aber es gibt auch gemeinschaftliches Kochen von älteren und Schülerinnen und Schülern, wo das Kulturgut kochen oder miteinander Mahlzeiten zubereiten, vermittelt, gelebt wird beispielsweise. Oder es gibt andere Dinge außerhalb der Initiative Gut Leben im Alter. Wenn ich so denke, dass Kirche vielleicht auch ein Kulturelement ist, so arbeiten wir zusammen mit der regionalen oder mit der örtlichen Kirchengemeinde hier und haben alle im Sommer alle 14 Tage den Gottesdienst Kirche am See hier bei uns am Haus. Auch das ist so eine Zusammenarbeit in der Region, die damit zu tun hat.
Der Kultursommer im Heinrich-Lübke-Haus ist ja was ganz Besonderes und ein Steckenpferd von Frau Hartmann-Schäfers. Guten Tag.
Guten Tag.
Was waren die Beweggründe für die Konzeption des Kultursommers im Jahr 2010?
Die Fragen von kreativer Bildung, von kultureller Bildung beschäftigen mich eigentlich schon seit Beginn meines Studiums. Und ich habe relativ früh, schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit Methoden experimentiert, um politische Bildungsarbeit auch für Menschen interessant zu machen, die zu klassischen Angeboten, sag ich mal, einen Vortrag über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments sicherlich nicht kommen würden, die aber bei Projekten, die auch die Stiftung, bei der ich ja arbeite, durchgeführt hat, wie zum Beispiel der Alternativer Sozialreport, durchaus sozusagen in unsere Angebote und Bildungsveranstaltungen kommen. Und da war es mir wichtig, ein Miteinander über einen längeren Zeitraum zu konzipieren, wo renommierte Künstlerinnen und Künstler mit Laien ohne Fortbildung, aber auch mit Künstlern selber gemeinsam auf hohem Niveau kreativ tätig werden. Und zwar in kleinen Gruppen mit bis höchstens 10 Teilnehmern, um sozusagen auch einen hohen Anspruch realisieren zu können.
Wie hat sich der Kultursommer seit seinem Beginn entwickelt?
Naja, wir sind ja jetzt vom 15. Kultursommer und wir haben immer noch sehr viele Teilnehmer, die anfangs dabei waren. So, also die über die ganzen Jahre gekommen sind. Dadurch entsteht natürlich eine Nähe bei den Teilnehmern, aber Gott sei Dank auch so eine Offenheit, dass Neue, die immer wieder dazukommen, sehr willkommen sind und sich sofort wohlfühlen. Das ist ein sehr enges Miteinander, weil natürlich die Interessenslage, neue künstlerische Methoden zu erlernen, umzusetzen, ja, auch Produkte zu erstellen in dieser ganzen Woche, die wir zusammen sind, bei allen gleich sind. Also gleiche Motivation, gleiche Interessenslage. Wir sind angefangen mit 5 Workshops, die sozusagen klassisch sind, wie Malerei, wie Zeichnen, wie Steinbildhauerei, wie Fotografie. Die gibt es auch immer noch. Aber das Angebot haben wir inzwischen erweitert auf 8 Workshops. Und von ganz neu ist jetzt dabei arabische Kalligrafie. Wir machen auch Textilkunst. Also es sind sehr verschiedene Angebote. Und daran zeigt sich auch, dass wir dadurch eine Mischung erreichen. Also wir haben ganz junge Menschen da, also Anfang 20 bis ältere bis zu 80 und Frauen und Männer gemischt. Also nicht so diese klassischen, wir machen was Kreatives, wo sind die Frauen? Sondern es geht wirklich über alle Generationen und über die Geschlechter hinweg. Sicherlich ein Grund, warum es jetzt schon über so viele Jahre so erfolgreich ist.
Auf welche Höhepunkte dürfen wir uns im kommenden Jahr beim Kultursommer 2025 freuen?
Naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich glaube, dass einige Teilnehmende sicherlich den Podcast sich anhören werden. Aber es wird schon auch ein Moment des Feierns da sein und wir werden wieder eine gemeinsame Aktion, vielleicht kommen wir dann noch an einem späteren Zeitpunkt drauf, realisieren, also eine gemeinsame Skulptur, weil es gibt ja neben der Arbeit in den Workshops von morgens bis abends immer auch noch ein kulturelles Rahmenprogramm. Und da habe ich mir schon einige Highlights für das kommende Jahr überlegt.
Und welche Veranstaltungen, Workshops und Aktionen können Sie jetzt schon so ein bisschen verraten?
Ja, es gibt die Klassiker. Es gibt ja immer einen Filmabend mit einem Film zu einem Thema. Wir haben zum Beispiel mal gemacht, also Beuys und die Bedeutung von Kunst. Jeder Mensch ist ein Künstler. Was heißt das? Mit anschließendem Filmgespräch. Es gibt immer ein Künstlergespräch. Das ist im nächsten Jahr insofern etwas interessant, als 2 langjährige Dozenten sich gewünscht haben, mich nächstes Jahr beim Künstlergespräch zu interviewen. Ich denke, die lassen sich einiges einfallen. Ich bin da selbst gespannt drauf. Ja, und wir werden natürlich auch wieder eine gemeinsame Aktion workshop-übergreifend machen. Das ist ganz wichtig, weil es ja nicht nur 8 Workshops nebeneinander gibt, sondern es gibt ja auch ein Miteinander. Das macht ja das Besondere in so einem Bildungshaus aus.
Wie wichtig ist die Region Möhnesee-Arnsberger Wald für den Erfolg des Kultursommers und welche Rolle spielt im Speziellen das Heinrich-Lübke-Haus als kultureller Treffpunkt für die Gemeinschaft während des Kultursommers?
Also die Region Möhnesee ist natürlich für die Teilnehmer sehr attraktiv. Also die nehmen sich ja frei, sie machen Bildungsurlaub oder sozusagen Urlaub und da gehört natürlich diese wunderschöne Umgebung dazu. Besonders natürlich spannend für die Fotografen, die dann auch in die Region gehen. Es ist einfach Teil dieses Feelings. Und es ist auch wichtig, dass wir in einem solchen Haus wie hier sein können, das alle Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Also Räumlichkeiten, dass es nicht stört, weil ich sag mal so, wenn ich einen Vortrag halte, ist das sehr unaufwendig, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus. Wenn aber gemalt und gehobelt und Holzbildhauerei gemacht wird und es wird Textil gearbeitet, dann gibt es Fäden, dann gibt es Dreck, es muss umgebaut werden. Wir brauchen immer sehr viele Tische, dafür ganz wenig Stühle. Also es findet sozusagen Umbau statt und das ist ganz hervorragend, wie das hier im Haus angeboten wird. Und ganz wichtig auch, wir haben ja dadurch die Möglichkeit, das ist ja von Freitag bis Freitag, also ein relativ langer Zeitraum, wir sind versorgt. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Es gibt die Möglichkeit der Begegnung, ohne dass jemand sich um irgendwas anders kümmern muss. Also du musst nicht nach Hause und denken nachmittag schon, oh Gott, was koche ich den Kindern? Sondern man kann sich ganz auf diesen kreativen Prozess mit anderen einlassen. Und diese Möglichkeiten bietet das Haus. Und es führt auch dazu, dass es tatsächlich eine nachhaltige Bildung ist, die man dann mitnimmt in das restliche Jahr.
Die Veranstaltung läuft von Freitag bis Freitag. Verraten Sie uns auch noch den genauen Termin?
Der Termin ist immer in der ersten Ferienwoche der NRW-Ferien. Also es gibt Ferien und wir starten und dann ist es von Freitag bis Freitag. Aber genauere Informationen zu den einzelnen Workshops, zu den Terminen und auch zu den Bedingungen findet man natürlich beim Heinrich-Lübke-Haus, aber auch auf unserer eigenen Homepage www.heinrich-lübke-haus.de. zas-kultursommer.de. Und wer es jetzt ganz genau wissen will, nächstes Jahr sind wir vom 11. Juli bis zum 18. Juli hier im Heinrich-Lübke-Haus.
Können Sie sich solch eine Veranstaltung auch für Kinder und Jugendliche vorstellen? Und was wäre die Besonderheit eines solchen Angebotes?
Kinder und Jugendliche ist ein weites Feld. Also wir reden dann von 3 bis 18 und ich glaube, dass das schwierig ist. Da muss man sehr differenzierte Angebote machen. Also ein Jugendkultursommer, sage ich mal, ab 14, wie auch immer, hat sicherlich einen anderen Zuschnitt oder muss ein anderes Konzept haben als ein Kultursommer mit Grundschulkindern. Ich halte aber beides für denkbar und umsetzbar. Habe da auch einige Erfahrungen gesammelt, habe also jahrelang mit Grundschulkindern gearbeitet, indem wir große Kunst für kleine Künstler gemacht haben. Das heißt, in die Kunstgeschichte eingetaucht sind, natürlich auf entsprechendem Niveau, und die umgesetzt haben. Also dann sind die Seerosenbilder von Monet aus Krepppapier entstanden. Und besonders lieb war Action Painting nach Pollock, also mal richtig die Farbe auf die Leinwände und leider auch auf die Tische. Also das war immer sehr aufwendig für mich als Dozentin. Aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man früh Kinder heranführen kann an diese Kultur. Und das halte ich für absolut wichtig.
Eins habe ich noch. Wir haben natürlich hier im Haus durch den Kultursommer auch ein bisschen mehr erfahren, was so Ausstellungsmöglichkeiten auch ergibt, weil die Workshops ja auch die Dinge auch so zeigen. Und das haben wir schon auch aufgenommen und haben auch seit einiger Zeit immer mal wieder eine Ausstellung bei uns im Haus. Wir haben jetzt eine Fotoausstellung mit unseren Mitarbeitern anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Wir hatten eine Fotoausstellung zum Thema Wald und Umwelt eines renommierten Künstlers. Wir haben jetzt in Kürze eine Ausstellung von Zeichnungen von Kindern, die im Rahmen unseres Jubiläumsfestes entstanden sind. Und dazu laden wir natürlich auch immer die Region oder die Leute ein, die zu uns kommen, sich diese Ausstellungen anzuschauen. Und gerade im Bereich des Kaffeegeschäftes, wenn nachmittags hier Kaffeegeschäft ist, dann kommen natürlich unsere Gäste und schauen sich auch diese Ausstellungen an. Und da bin ich auch immer wieder auch dankbar, wenn wir Dinge entwickeln können, Ausstellungen entwickeln können, die zur Kultur letztendlich auch in der Region beitragen. Das nur ergänzend.
Herzlichen Dank für dieses sehr informative und interessante Gespräch an Frau Hartmann-Schäfers und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Und an den Martin Weimer vom Heinrich-Lübke-Haus.
Tschüss.
Gönnen Sie sich mehr. Mehr Infos zum Heinrich-Lübke-Haus unter www.heinrich-lübke-haus.de.